Herzlich willkommen. Ich spreche über die SPD, die Krise dieser Partei, aber nicht als Krise von Personen und auch nicht als Parteiproblem insgesamt, sondern als ein Phänomen der Übergangsgesellschaft. Ich bin der Meinung, dass wir in einer Übergangs- oder Transformationsphase leben und dass wir in dieser Phase es praktisch mit einer Gesellschaftsform zu tun haben, die im Absteigen begriffen ist, das ist die Industriegesellschaft, und mit einer Gesellschaftsform, die im Aufsteigen begriffen ist, das ist also die digitale Wissensgesellschaft. Dieser zweite Begriff, digitale Wissensgesellschaft, wird mehr oder weniger nur in Wissenschaftskreisen benutzt. Allgemein sprechen wir von Globalisierung. Und Globalisierung ist eben nur ein Begriff des Raumes. Und das, was wir jetzt praktisch erleben, ist, dass wir einen Begriff der geistigen Durchdringung erleben. Und zwar sowohl was das Positive als auch was das Negative anbelangt. Sie haben ja jetzt vielleicht mitbekommen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten sich in England aufhält und von der Queen empfangen wurde, Politikberater in Sachen Brexit. Das hat sich in die Innenpolitik eines anderen Landes eingemischt. Das ist aber überhaupt für den Trump nichts Neues. Das macht er ständig, weil er sich als der Vertreter der Firma Amerika betrachtet. Und diese Firma Amerika ist im Besitz einer oligarchischen Gruppe, die Oligopole organisieren. Auf das möchte ich hinaus, was der Trump als ökonomisches Prinzip hinter sich hat. Und der wird eben leider Gottes nur als ein Springinsfeld und als ein Narzisst gesehen, was er auch ist, aber nicht verstanden, was das ökonomische Konzept ist, das hinter dieser Milliardärsklique steht, die sich Amerika zu eigen gemacht haben und in eine Firma Amerika verwandelt haben, die sie ausnützen. Und das ist ein Phänomen, dass absteigende Gesellschaften, vor allem wenn sie große Mächte sind, Supermächte, die sich überdehnt haben, am Ende ihrer Ära meistens erleben. Das war in Spanien so, das war in England so, früher natürlich in Griechenland und in Rom. Aber heute spreche ich mal nicht über Griechenland, sondern über dieses moderne Phänomen. Aber das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir verstehen müssen, dass wir es dabei nicht mit Leuten zu tun haben, die Politik machen, sondern dass wir es eben immer auch mit Strömungen zu tun haben, die von diesen Personen repräsentiert werden. Und dass dabei die Gier dieser Personen, wie beispielsweise Trump oder der Selbstdarstellungsmoment, was er drauf hat, selbstverständlich auch eine Rolle spielen. Der ist der ideale Repräsentant eines großen Casinospiels, was also diese oligarchische Gruppe hier macht. Was bedeutet das jetzt auf die Situation, in der wir jetzt heute in Deutschland bzw. in Europa uns befinden? Die oberflächliche Situation ist die, dass die SPD in der Krise ist. Dass wir also etwas erlebt haben, was zu den unfeinen Geschichten Politik gehört. Dass also eine Vorsitzende durch ihre Parteifreunde gemeuchelt wurde. Wobei es den alten Spruch gibt, Gegner, Feind, Parteifreund. Warum gibt es diesen Spruch überhaupt? Weil auch Parteien im Grunde genommen ein Mikrokosmos ihrer sie umgebenden Welt sind. Und weil sich in diesen Parteien der ganze Wahnsinn und Aufbruchsstimmung und alle Differenzen, die in einer Gesellschaft da sind, widerspiegeln. Und das muss eine Partei auch machen. Und das ist ihre Aufgabe. Und diese Parteien, die stehen dann nach unserem alten Verständnis in einem sogenannten Links-Rechts-Schema. Und dieses Links-Rechts-Schema ist aber nach meinem Dafürhalten oder nach meiner Erfahrung hat sich das erschöpft, das Links-Rechts-Schema, das besagte also, dass die Linke eben aus der Arbeiterklasse kommt und den Sozialismus will als extremste Form und dass die Rechte eben aus der Oberschicht kommt oder aus dem Bürgertum und in extremster Form eben die Tyrannis oder den extremsten Kapitalismus. Und so hat faktisch seit dem 19. Jahrhundert, seit der Französischen Revolution, haben wir diesen Kampf dieser zwei Linien. Und das ist praktisch in der Industriegesellschaft das gewesen, was wir dann über lange Jahrzehnte, eigentlich über zwei Jahrhunderte jetzt erlebt haben, nämlich den Höhepunkt einer kapitalistischen Entwicklung, die mit der Entdeckung Amerikas beginnt, wo wir praktisch die Globalisierungstür aufgemacht haben. Europa, der diese Tür aufgemacht hat, und dann ist Kolonialismus gekommen, dann ist Imperialismus gekommen und so weiter. Und die europäischen Mächte haben sich über die ganze Welt erstreckt, auch bis nach China. Und zu den europäischen Mächten gehört natürlich auch Russland. Russland war aber immer in einer Sonderstellung, weil es eine große Landmacht war. Bei Russland ist das Phänomen, das wir jetzt auch im Westen und anderswo erleben, diese Differenz zwischen Land und Stadt extrem groß. Die Städte waren im Prinzip nur Verwaltungszentren über oder für die Besitzer von großen Ländereien. Und dieses ist dort ganz extrem gewesen und hat zur Ausbreitung des Zarismus geführt bis nach Alaska. Also diese Landmasse, Russland, steht als ein Akteur der Weltpolitik da in dieser imperialen Phase. Die zweite große Weltmacht in dieser imperialen Phase war England. England ist aufgestiegen aufgrund des Abstiegs der Spanier. Das muss man sich so als ein Schaukelspiel vorstellen. Die Spanier haben eigentlich ihren Abstieg finanziert, indem sie aus Lateinamerika und so weiter Gold und Rohstoffe geholt haben und ein Leben, damals hätte man eigentlich sagen müssen, wie Gott in Spanien geführt haben. Und dann haben sie eigentlich ihre Gegner finanziert. Frankreich, die Holländer und vor allem die Engländer, die ihnen mit ihrer Piratenflotte diese Schätze zum Teil eben auch weggenommen haben. Und am Ende dieser Entwicklung war nun England die größte maritime Macht und ein Viertel der Erde war englisch. Das ist ein Problem Englands heute noch, weil die sich von dieser Empire-Idee, dass sie mal so groß waren, nicht lösen können. Das ist heute ihr Problem. Bis zu dem Trump-Besuch. Der kommt da und hat vorher eigentlich mit seinen Freunden, mit dem Steve Bannon und den anderen, den Brexit mit organisiert. Das ist also ein Geschäftsmodell von Trump, dass er immer Unruhe stiftet und wenn dann die Gegner oder das gegnerische Land da niederliegt, dann werden die Filetstücke ausgeschnitten. Das macht den Raubtierkapitalismus so. Und dieses Phänomen ist wirklich ein Phänomen des Abstiegs von Großmächten. Das erlebt man immer wieder, dass diese Großmächte sich, wenn sie dann nicht mehr groß sind oder in der Überdehnung, overstretched, nicht mehr in der Lage sind. Der Kennedy, Paul Kennedy, hat da ein Buch geschrieben über den Aufstieg und Niedergang großer Mächte und da kommt er auf diese Analyse der Überdehnung, dass also Großmächte das Spiel zu weit treiben. England hat es auch zu weit getrieben, am Ende konnten die dieses Empire gar nicht mehr zusammenhalten. Und die Aufstände oder beziehungsweise die Widerstände waren dann zu groß in Indien beispielsweise. Und dann mussten sie das aufgeben, Stück für Stück. Und bei diesem Abstieg Englands und dem Aufstieg Amerikas hat Deutschland auf dem Kontinent mitgeholfen. Deutschland war immer eine destruktive Macht im 19. und 20. Jahrhundert. Die haben nur erreicht, oder unsere Vorfahren haben nur den Abstieg Englands erreicht. England hat den Ersten Weltkrieg zwar gewonnen, war aber so geschwächt, dass sie den Amerikanern die Flottenparität anbieten mussten, weil sie so verschuldet waren. Und im Zweiten Weltkrieg mussten den Amerikanern noch mehr anbieten, nämlich dass sie nur noch der Hilfs-Sheriff im amerikanischen Empire waren. Jetzt ist das Imperium Amerikas aufgestiegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir natürlich den Gegensatz mit Russland. Die Sowjetunion ist entstanden und am Ende standen natürlich Stalin in der DDR und die Amerikaner standen in der Bundesrepublik und die Bundesrepublik war der Restbestand aus dem, was im Zweiten Weltkrieg von Deutschland übrig geblieben ist im Westen. Und im Osten hat sich das die Sowjetunion, das wissen Sie ja, unter den Nagel gerissen und dann war Deutschland mit der größten Leistung seiner Geschichte, nämlich der wirklichen Destruktion Europas, erfolgreich. Nach 1945 haben wir erlebt und gesehen, dass die Überdehnung des deutschen Größenwahns zu einem ähnlichen Ergebnis geführt hat, wie die Überdehnung anderer. Natürlich mit den Konzentrationslagern und alles, das ist nochmal eine spezielle, destruktive, böse Seite, die auch ungewöhnlich ist. 1945 steigten also die Vereinigten Staaten im Westen auf und was passiert? Die machen 1944 schon das Bretton Woods Abkommen, die sind die Herren des Geldes im Westen und legen damit fest, wie die Wechselkurse sind. Ja, und mit der Festlegung der Wechselkurse findet ab da ein Austausch von Waren zu den Bedingungen der Vereinigten Staaten statt. Und diese Bedingungen, die die Vereinigten Staaten setzen können, weil sie im Westen die Nummer eins sind, führen zu einem Fluss von Waren in die Vereinigten Staaten, die zu einem Kurs verrechnet werden, der von Anfang an nie real war. Der Dollar war immer überbewertet. Bei uns war es 1:4:20. Und dann kam der Vietnamkrieg und die Ölkrise. Und dann wurde also das größte Experiment der Finanzgeschichte, nämlich der Dollar wurde auf die Rohstoffe der Erde umgestellt. Das ist 1973 passiert, nachdem die Amerikaner den Vietnamkrieg geführt hatten und der war nicht mehr zu finanzieren, haben sie ein Wagnis eingegangen und haben gesagt, der Dollar ist nicht mehr durchs Gold gedeckt. Früher stand auf dem Dollar drauf, man bekommt so und so viel Unzen Gold, 30% von dem Wert und es liegt in der amerikanischen Zentralbank. Und dann haben sie draufgedruckt, in God we trust. Weil der Dollar ab 73 nur noch mit den damals zuerst mit dem Rohstofföl gedeckt war. Ja, also in diesem Akkord mit Saudi-Arabien war drin gestanden, die arabischen Staaten, vor allem Saudi-Arabien, garantieren, dass Öl nur noch mit oder über den Dollar verkauft wird. Und damit war die Öl-Dollar-Deckung da. Und dann konnten die Amerikaner so viel Dollars drucken, wie sie nur wollten, wenn nur die Händler der Welt akzeptiert haben, dass alle Handelstransaktionen in Dollar abgerechnet werden. Verstehen Sie, das ist ja genial gewesen. Und die Amerikaner dachten zuerst in ihrem Schock, weil es war also Nixon damals, das klappt nicht. Also die waren mit dem Rücken an der Wand gestanden, finanztechnisch. Und dann hat es aber doch geklappt. Und seitdem ist Schritt für Schritt der Dollar in die Position im Westen gekommen, dass es nicht nur die Leitwährung war, sondern dass alle Dollars immer mit Rohstoffen der Erde, die im Handel waren, gedeckt waren. Das ist aber eine sehr gefährliche Sache. Das hat es schon mal gegeben beim römischen Dinar. Jetzt komme ich doch auf Rom. Da haben die den Dinar im Zeitraum von ungefähr 400 Jahren ist der abgewertet worden, hat faktisch an Wert verloren, von 98%, das muss ich mal vorstellen. Aber die haben 400 Jahre den Dinar gehabt und der ist immer weniger wert geworden. Bei den Vereinigten Staaten ist es nun so gewesen, und das ist auch ein Phänomen der Neuzeit, dass der Währungsverfall viel schneller verläuft. Dass die Vereinigten Staaten jetzt faktisch in dieser kurzen Zeit von 1944 bis jetzt im Grunde genommen 300-400% verloren haben am Dollar. Aber trotzdem eben dieses neue Experiment geklappt hat, die Deckung des Dollars durch Rohstoffe der Erde. Immer dann, wenn einer ausgeschert ist aus dieser Handelssituation, kam er wie Nordkorea, wie Persien, wie der Irak und Venezuela auf die Achse des Bösen. Bush Junior hat es erklärt. Diese Staaten haben versucht, ihre Rohstoffe nicht mehr in Dollars zu verkaufen. Und das, wenn sich dann weltweit durchsetzt, würde und wird den Dollar zerstören. Der zweite Stoß ins Herz der amerikanischen Währung kam aus China, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Das hat dem Dollar nicht geschadet. Das hat nur die Gier angeheizt. Eine ungeheure Gier. Plötzlich war der Osten offen. Das, was in der Sowjetunion an Rohstoffen war, ist auch zum Dollar gehandelt worden. Der Rubelraum war ja weg. Und auch die Chinesen, auch als die aufgebaut haben nach Deng Xiaoping, haben akzeptiert, okay, der Dollar ist die Währung, in der wir unsere Waren nach den Vereinigten Staaten oder überhaupt auf der Welt verkaufen. Dann gab es einen Betriebsunfall. Den ersten Betriebsunfall haben die Deutschen wieder verursacht. Am Abstieg der Industriegesellschaft findet wieder ein deutsches Phänomen in der Mitte Europas statt. Die Deutschen wiedervereinigen sich. Und wir sind plötzlich 82 Millionen Menschen. Und für die europäischen Flügelmächte, also England, Frankreich und auch Russland, war das immer ein zentrales Problem, wenn Deutschland in der Mitte Europas die zentrale Position, wenn das sich vereinigt und zu einer zentralen Macht wird, wird es gefährlich. Das heißt, die anderen fürchten sich vor uns. Und da können die deutschen Michel, die Mütze, die können sie über die Ohren ziehen und über die Augen. Die anderen wissen, in der Mitte Europas wird das zentrale Spiel gespielt. Und was bei uns passiert, hat Auswirkungen auf die Ränder. Und zu den Rändern gehört England, Frankreich, Italien, Griechenland kannst in diesem Konzert vergessen, aber Russland. Und zu den Rändern gehört gehören plötzlich auch die Vereinigten Staaten. Der Beschinski hat ein Buch geschrieben, das heißt das große Schachspiel, ja, oder Amerika die einzige Weltmacht. Und da sagt er, ja, was da jetzt in Europa passiert, ist, dass mit dem Verschwinden des Gegensatzes der Sowjetunion zur freien Welt, Ost-West-Gegensatz, plötzlich Europa zu einem Zentrum wird, das sich Eurasien nennt. Europa und Asien. Und wenn es den Europäern und den Asiaten gelingt, dort eine Verbindung zustande zu bringen, ja, von Asien nach Europa, Seidenstraße, verstehen Sie? Dann hat Amerika die Weltmachtstellung verloren. Und das, der Beschinski war der zentrale Theoretiker der Geopolitik in den Vereinigten Staaten. Der ist wirklich unheimlich schlau. Und dieses Buch ist sehr gut. Es war Zwangslektüre in der Sowjetunion, als die noch existierte. Und danach auch, genau, mussten die alle dieses Buch lesen. Und da haben die gesagt, okay, da steht drin, was die Amerikaner wollen und wie die praktisch die Welt organisieren wollen. Und wie die auch mit ihrer Position, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr das Zentrum der freien Welt sind, sondern dass sie das Zentrum der Welt verschoben hat nach Eurasien und dass eben in Eurasien eine Macht entsteht, die Europa heißt, also die EU. Und dass diese EU jetzt plötzlich eine eigene Dynamik entwickelt, die aus den Händen der Vereinigten Staaten herausgeglitten ist. Und die Entwicklung hat eben wiederum, jetzt komme ich zu Deutschland, mit Deutschland zu tun. Als die Vereinigung da war, sind plötzlich die Engländer, damals war das die Thatcher, und in Frankreich war es der Mitterrand, sind die total nervös geworden. Die Thatcher hat dann gesagt, ich liebe Deutschland immer, wenn es zwei sind. Und dann kam also Mitterrand und seine Berater auf eine geniale Idee. Dann haben die gesagt, was ist an Deutschland stark? Die Mark. Die wollen wir jetzt auch haben. Die gemeinden wir jetzt ein. Die widmen wir um. Wir nennen das jetzt irgendwie Euro. Und trotzdem hat Europa praktisch plötzlich wieder eine Mittelmacht gehabt, Deutschland. Die EU ist immer größer geworden. Warum? Weil die Leute im Osten vor allem gesehen haben, sie möchten diesen Wohlstand wie im Westen. Und, die wollten einfach Freiheit, Kapitalismus und irgendwie Demokratie. Naja, irgendwie das, mit der Demokratie im Osten war das von Anfang an so eine schräge Sache. Das war eigentlich nur ein Schild. So ungefähr muss man miteinander umgehen. Demokratie gelernt haben die kaum. Jetzt kommen wir zu Deutschland. Deutschland war bis 1989 im rheinischen Kapitalismus unterwegs. Der rheinische Kapitalismus ist entstanden und die rheinische Demokratie aus einer Zwangssituation. 1945 war die Stunde Null. Und man musste an die Weimarer Republik anknüpfen. Deutsche Frage steht hinter der europäischen Vereinigung. Das muss man kapieren. Die Lösung der deutschen Frage. Und zwar durch das Ausland. In Deutschland waren die Deutschen mit anderen beschäftigt. Die haben gesagt, jetzt müssen wir endlich mal wieder, erstens Frieden, Gott sei Dank, zweitens die Mauer und Stacheldraht nicht so toll. Wir waren also plötzlich wieder da und hatten alles vergessen. Die Geschichte vergisst nichts. Die Geschichte vergisst nichts. Unmöglich zu vergessen, was da Deutschland sozusagen gemacht hat für die anderen. Und jetzt müssen Sie sich mal in die Situation der anderen versetzen. Jetzt stehen die da außen rum und gucken dieses Deutschland an. Zuerst haben sie den rheinischen Kapitalismus gesehen und dann haben sie die rheinische Demokratie gesehen. Dann haben die gesagt, was ist denn das? Die haben wohl doch was gelernt. Die SPD, Godesberger Programm 1959, schwört dort noch irgendwo auf den Sozialismus, aber schwört ihn gleichzeitig ab. Demokratie war in Deutschland immer noch nur in kleinen Zirkeln zu Hause und in der SPD und in den Gewerkschaften und in Teilen auch der CDU. Die katholischen Teile, die haben auch gelitten unter den Nazis. Aber zuerst noch möchte ich einfach über die rheinische Demokratie noch mal was sagen. Die rheinische Demokratie war eine Erfindung, wir müssen also eine freie und soziale Marktwirtschaft machen, also den Kapitalismus bändigen. Das ist rheinischer Kapitalismus. Und da hat dann das Ausland geguckt und hat gesagt, können die das tatsächlich machen? Dann haben sie da irgendwie gesagt, ja, irgendwie können die das. Ja, aber ganz trauen tun wir ihnen nicht. Aber sie sind ja schwach, können die nichts machen. Da sitzen die also in der Falle, weltpolitisch. Also machen wir Europa. Ja, lassen wir Europa wirtschaftlich groß werden. Und die Deutschen sind da drin ein Anteil. Aber politisch kommen die nicht in eine Machtposition. Mit dieser 68er Bewegung ist der Willy Brandt in die Kanzlerschaft gespült worden. Die SPD hat also im Zuge dieser APO, aber es war nicht zu stoppen, dann kam die ökologische Bewegung. Und am Ende kam auch noch der Zusammenbruch der Sowjetunion dazu. Jetzt war in Deutschland ein Potenzial entstanden. Sie müssen sich das immer versuchen, vom Ausland anzuschauen. Wie gucken die auf uns? Und jetzt sind sie auch noch wieder vereinigt. Und jetzt müssen wir uns mit dem rheinischen Kapitalismus auseinandersetzen. Der ist aber kein rheinischer Kapitalismus mehr. Der rheinische Kapitalismus ist Stück für Stück verschwunden. Warum? Weil man einen Systembonus nicht mehr zahlen musste. Bei allen Verhandlungen über Löhne, vor allem für Facharbeiter, wurde bei den Tarifverhandlungen immer gesagt, wir müssen einen Systembonus drauflegen, damit unsere Arbeiter besser verdienen als die im Osten. Es waren immer 3-5%. Das ist unausgesprochen gewesen. Und natürlich der wirtschaftliche Aufschwung hat dann das mit sich gebracht. Aber dieser Systembonus musste 1989, 92 nicht mehr bezahlt werden. Und dann kamen die Probleme. Zwei Probleme. Wenn die Nachfrage im eigenen Inneren schwächer wird, weil die Löhne nicht so steigen, wie die Produktivität ist, was muss man dann machen? Da muss man woanders hin exportieren. Deutschland ist immer stärkere Exportnation geworden. Dann haben wir nochmal die Geschichte mit der DDR gehabt. Das hat natürlich diese Entwicklung gebremst. Und dann war Deutschland aus der Sicht der anderen eigentlich geschwächt. Haben gesagt, naja, der kranke Mann in der Mitte Europas, das ist also für uns kein Problem. Kamen die Jahre von Kohl. Bei der CDU, CSU treten die Parteivorsitzenden ganz langsam oder nicht ab. Die Merkel macht jetzt einen Unterschied. Aber bei der SPD treten die also im Jahrestakt ab. Die haben also einen derartigen Verschleiß, 10 Parteivorsitzende oder Stellvertreter in 11 Jahren. Und dann wollen die jetzt gar nicht mehr Parteivorsitzender werden, so wie die mit den Parteivorsitzenden umgehen. Warum ist jetzt die SPD verschlissen? Was passiert da? Das hat einerseits mit Schröder zu tun, Schröder und die Agenda. Gleichzeitig hat aber Deutschland in derselben Zeit etwas gemacht, was die anderen gar nicht bemerkt haben. Ich bin damals Berater gewesen. Ich habe mit vielen ausländischen Unternehmen zu tun gehabt, die nach Deutschland gekommen sind, haben die gesagt, was machen die da? Was macht ihr da eigentlich? Diese Verbindung von Maschinenbau und dieser neuen Digitalisierung, das ist ja neu so und so wie die Deutschen das machen, doch offensichtlich sehr erfolgreich, ja? Dass sie praktisch die alte Industrie mit der neuen digitalen Zeit kombinieren.